Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen zum Podcast Global Melange. Heute sitzt mir gegenüber die Eva Kasp, formerly known as Eva Bjaczynska.
Sehr gut.
Perfekt, schwieriger Name. Wir sitzen hier in der Filmbar in Wien, unter der Albertina. Und herzlich willkommen, Eva.
Dankeschön.
Eva, du bist Polin, bist aber in Wien aufgewachsen. Kannst du mir zuerst einmal ein bisschen was über deinen Werdegang in Herkunft erzählen?
Also meine Eltern sind nach Wien gezogen, als ich ein bisschen über 2 Jahre alt war, fast 3 Jahre. Ich bin in Wien aufgewachsen. Ich habe zwar polnische Familie, ich bin DNA-technisch ganz polnisch, aber mein Herz ist wienerisch, würde ich mal sagen.
Dein Herz ist wienerisch.
Mein Herz ist wienerisch, ja.
Wie ist dein Bezug zu Polen? Seid ihr da als Kind, seid ihr viel in den Ferien?
Ja, also wir sind grundsätzlich immer, egal welche Ferien es waren, ob jetzt Ostern, Weihnachten oder in den Sommerferien, sind wir immer nach Polen gefahren, weil meine Großeltern relativ nah gewohnt haben, in der Nähe von Katowice, eine Stunde entfernt von Katowice, also Częstochowa, falls das jemandem was sagt, Schwarze Madonna, sehr katholischer Ort, also ein Wallfahrtsort auch. Und ich war immer zu allen Ferien in Polen und kann deswegen auch sehr gut Polnisch. Also ich spreche und schreibe wie eine Polin.
Wie eine Polin, sehr interessant. Ich kenne das auch von unserer Schule damals, da hatten wir auch einige Polen. Ich glaube, die beste Freundin meiner Schwester war eine Polin. Wie war das damals für dich, als du aufgewachsen bist? Hast du da irgendwie Diskriminierung gefühlt oder war das
gar nicht? Gar nicht, absolut nicht. Das ist ganz interessant, weil dieses Thema des Polnischseins ist erst aufgetaucht, wo ich nach Kanada gezogen bin. Aber davor in Wien, ich habe mich nie als Polin gefühlt oder als Ausländerin gefühlt. Das Einzige, was immer war, ist, in der Schule hat man mir immer, man hat alle anderen mit dem Nachnamen aufgerufen. Außer bei mir war es dann Eva, bitte antworte. Also das war meistens dann immer so. Aber sonst vielleicht da der eine oder andere Witz über kommen Sie nach Polen, Ihr Auto ist auch schon da, aber sonst nichts.
Okay, also diese bekannten
Witze,
die man ja heute nicht mehr machen sollte.
Ja, ich kann es machen, ich bin Polin.
Du bist Polin, du kannst es machen.
Ja, genau.
Ja, ich kenne auch so ein paar Witze. Jetzt wollte ich in der Frage stellen, warte.
Das mit den Kaffeegeräuschen ist vielleicht ein bisschen ein Problem.
Das kann schon, das passt schon.
Achso.
Ich glaube, dein Name ist das. Vielleicht bist du auch deshalb nicht so rausgestochen dann, weil doch in Wien hat man doch sehr viele, sehr komplexe Namen. Ja. Und da ist ja jeder irgendwie zugezogen. Vielleicht, obwohl ich nach wie vor diesen Namen nicht aussprechen kann, damit kämpfe. Wie bist du nach Kanada gekommen?
Ich bin nach Kanada gekommen, weil ich in New York Schauspiel studiert habe. Mhm. Und ich habe dort damals meinen damaligen Freund kennengelernt. Mhm. Der ist Kanadier. Und wir sind dann nach der Schule erst zurück nach Edmonton und dann Vancouver gegangen. Und ich bin nach Paris gezogen für ein Jahr in der großen Hoffnung, ich mache in Paris die große Karriere, weil Frankreich und der Film in Frankreich und die Kunst in Frankreich so großartig ist. Und wir hatten dann eine Long-Distance-Beziehung für ein Jahr und haben dann beschlossen, dass wir uns in Toronto treffen, weil das doch für mich einfacher war. Ich habe Englisch gekonnt und ich konnte mir ein Visum besorgen. Und so bin ich dann in Kanada gelandet, obwohl ich das war nie auf meiner Liste. Und da war ich dann noch 8 Jahre. Also mittlerweile bin ich polnische Staatsbürgerin. Und jetzt mittlerweile auch kanadische Staatsbürgerin.
Also da ist jetzt sehr viel rein verpackt gewesen. Du musst jetzt in die Schauspielschule. Ja. Das ist ja eher ein Thema. Du bist Schauspielerin. Yeah. Ja. Sagst du mal, wie bist du überhaupt zur Schauspielerei gekommen? Mhm. Hat dich das schon als Kind interessiert? Ist das etwas, was irgendwann mal ein Film oder ein Theaterstück dich dazu gebracht hat?
Ja. Ich weiß zwar nicht, welcher Film oder welches Theaterstück es war. Es ist immer so peinlich zu sagen, dass es, wenn ich mir denke, es war Titanic, weil ich nämlich bevor ich Titanic gesehen habe, ich immer gesagt, ich war 13 oder 12 oder so. Dann habe ich immer gesagt, wie kann man sich in jemanden verlieben, der in einem Film ist? Oder halt ein Schauspieler in einem Film. Und dann habe ich Titanic gesehen und habe mich in Leonardo DiCaprio verliebt, bin bis heute noch in Leonardo DiCaprio verliebt. Vielleicht war das so der erste Ansatz, wo ich mir gedacht habe, boah, dass jemand so was machen kann. Ich finde ihn heute auch noch, er ist ein großartiger Schauspieler. Aber ich habe in der Schule, haben wir ein Stück aufgeführt, Die Welle von Morton Rhue, und ich habe die Hauptdarstellerin gespielt damals. Und das war meine erste Berührung mit dem Theater. Und da gab es einen Moment, wir waren in irgendeiner Handelsschule, ich weiß nicht, es war ein Riesensaal auf jeden Fall, und da waren ganz viele Kinder und wir haben das Stück gespielt und der ganze Saal hat so ein bisschen Geräusche gemacht, also nicht alle waren still, und irgendwann einmal gab es eine Verbindung zwischen uns und dem Publikum, und es wurde plötzlich ganz still und mir kommt noch immer die Gänsehaut, wie schön das war, diese Connection zu fühlen. Und das war, glaube ich, so der Anfang für mich, wo ich mir gedacht habe, ach, ich würde das so gern machen, aber ja, ich habe mich lange Zeit nicht getraut, muss ich ehrlich sagen, weil es war für mich immer bei mir zu Hause, wir sind keine Künstlerfamilie gewesen.
Was haben deine Eltern gemacht?
Also meine Mutter ist Geschichtelehrerin und Krankenschwester, und mein Vater hat zuerst, wir sind nach Wien gekommen, da hat er fürs polnische Kulturinstitut gearbeitet, aber in der Administration, also er war Vizedirektor. Das war, ja, und meine Großeltern haben gar nichts studiert. Und meine Eltern, also meine Mama, wie immer so, ja, man muss Arzt oder Anwalt werden, das sind so die richtigen Berufe. Ja, und ich habe dann immer mit diesem Gedanken, oh Gott, Arzt oder Anwalt, aber irgendwie will ich gerne was im Fernsehen machen. Und der erste Gedanke war, ich könnte ja Nachrichtensprecherin werden, dann bin ich im Fernsehen, aber ich sage gescheite Sachen, das wird die Eltern schon glücklich machen. Und diesen Weg habe ich eigentlich sehr lange eingeschlagen. Ich habe auch Theater, Film und Medienwissenschaften studiert, habe es auch fertig studiert. Und habe dann Praktika angefangen bei damals noch Puls TV. Das war so ein Staatssender, das mittlerweile jetzt Puls 4 ist. Ich war noch bei Puls 4 beim Launch dabei, bin dann aber schon im nächsten Jahr dann nach New York gegangen. Habe mich dann nach dem Studium, also im letzten halben Jahr, dazu auch entschlossen, dass ich jetzt Schauspiel studieren will. Habe das meinen Eltern groß announced. Und? So, ich will jetzt, meine Eltern so, ja, das ist besser als dein Studium, hättest du von Anfang an machen sollen.
Was hast du studiert?
Ich habe Theater, Film und Medienwissenschaften habe ich studiert.
An der Uni Wien?
Genau.
Und dass du sowas wie, ich meine, ich bin jetzt kein Schauspieler, ich habe einmal eine Klasse besucht in Stanford, da gibt es so volkshochschulmäßig, aber in Österreich hat man das Reinhardt-Seminar, ich weiß es nicht.
Ja, ich bin, doch, das gibt es noch immer, das ist eh eine der besten und bekanntesten Schulen im deutschsprachigen Raum. Ich habe mich damals, ich habe mich zweimal beworben, bin aber zweimal nicht hingegangen, weil ich einfach...
Du bist nicht hingegangen?
Nein, ich bin nicht hingegangen, ja.
Du hast chickened out?
Ich habe chickened out, ja. Ich war da irgendwie ganz alleine in dem Ganzen. Ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll und was ich da machen soll. Und das war für mich so eine große Hürde und so ein großes Risiko, dass ich das damals einfach nicht eingegangen bin. Und das tut mir bis heute leid, dass ich das nicht gemacht habe. Ich hätte gern gesehen, wie das gewesen wäre. Einfach
was,
nur.
Was hättest du da gebraucht? Was hätte da gefehlt? Jemand einfach Ansprechpartner?
Ja,
Leute, die in dieser Dings,
genau,
in dieser Industrie waren.
Genau, jemanden, ja genau, einen Ansprechpartner, der, jemanden, der...
Der den Hintern tritt. Ja.
Ja, ja, genau. Ich wollte sagen, der mich an der Hand hält, aber der mich...
Sorry.
Genau, der mich in den Hintern tritt, kommt ist wahrscheinlich...
Kommt schon die kanadische Höflichkeit jetzt durch. Du
ja,
bist
ja,
du in Kanada offensichtlich.
Das stimmt, ja. Naja, gut, jetzt ich werde wieder integriert.
Und New York war dann leichter für dich, das zu überwinden?
Da war ich einfach älter. Da war ich mir sicher, ich will diesen Weg gehen. Da war ich dann nach diesen 5 Jahren Studium und der Arbeit im Fernsehen.
Also Rheinland-Seminar hast du vor dem Studium?
Ja, das habe ich nach der Matura, nach der Matura versucht. Also versucht, nicht einmal, sondern...
Ja.
Genau,
ich
ja.
Mich beworben, aber nie hingegangen,
ja. Vielleicht hätte ich es heute eh auf meinem Resümee stehen, aber das werde ich nie wissen.
Ist wahrscheinlich, du kommst von der Schule, ne? Du kennst nichts, ja, und dann ist das ein Riesenschritt. Ne? Und dann aber bist du auf der Uni, hast dann mal andere Leute kennengelernt und dann wahrscheinlich ist es okay, die anderen machen das auch.
Ja.
Ja.
Ja, es war mir auch nicht bewusst, dass auch als... Ich meine, es gibt ja Kinderschauspieler, ja. Also ich hätte ja schon viel früher, also ich hätte damals, wo ich dieses Stück gemacht habe mit 13, 14, hätte ich mir denken können, ich will das so gern machen. Warum kann ich mich da nicht irgendwie vielleicht am Theater melden? Oder das war einfach für mich nicht präsent, dass das eine Möglichkeit war. So.
Ich finde es sehr spannend. Ne? Wir hatten ja auch in unserem Gymnasium eine Theatergruppe. Mhm. Der Michael Liverani war dort.
Mhm.
Der war bei uns. Ja. Und das war. Als 14-Jähriger, dann 16-Jährigen oder 17-Jährige, der war 2-3 Jahre älter, dort die Hauptrollen in den Raimund-Stücken oder Nestor-Stücken spielen sind, der war schon damals eine Ebene anders, wo man das gesehen hat. Aber das ist eben genau das, ich weiß nicht, wie üblich das heute noch ist, dass man Theatergruppen hat in Schulen, weil das doch, glaube ich, ein sehr gängiger oder sehr, sehr wünschenswerter Karriereweg ist, meiner Meinung nach.
Mhm. Ja, ich weiß es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde, glaube ich, grundsätzlich, dass so Kunst schon mehr gefördert werden sollte, auch Zeichnen und Musik und so. Das war für uns alles am Rande. Es gab schon so eine Nachmittagsgruppe, die hat geheißen Tanz und Spiel, aber da war ich nie dort. Ich habe nicht einmal gewusst, dass das irgendwas mit Schauspiel zu tun hat.
Ja.
Also.
Und jetzt in New York, dann die Schauspielschule. Wie war das? Wie war diese Erfahrung?
Unglaublich toll. Das war eines der wichtigsten Momente und überhaupt Erlebnisse meines Lebens. Und das war total spannend. Und ich habe gewusst, das ist das, was ich machen will. Und ich meine, ich wollte schon immer nach New York. Das war auch immer ein Ziel von mir, dass ich so mit 13, 14 angefangen habe, mir wirklich auch, damals kannte ich das noch nicht, aber so Moodboards zu machen, wo New York drauf war. Ein Moodboard ist, dass du quasi Bilder nimmst von dem, was du gerne machen würdest. Und dass du dir das irgendwo draufpickst oder am Handy hast oder auf dem Computer oder so als Bildschirmschoner.
Nie vergisst, dass du dorthin willst oder das machen möchtest.
Nein, dass du dir das halt, dass du auch unbewusst dahin arbeitest.
Ja. Okay.
Ja.
Hatte ich nicht.
Brauchst du vielleicht nicht.
Wobei ich erinnere mich, mein Vater hat ein Buch über Amerika, also als er als Kind gehabt hat, und das habe ich immer gelesen, verschlungen. Und ich wusste, ich will immer dort einmal hin.
Na, ja,
aber dass ich dann dort aber hinziehe und dann 20 Jahre später immer noch dort bin.
Ja.
So, jetzt, wie war das in New York? Wie war die Schauspielschule? Was lernt man da?
Also die Schauspielschule in New York, das ist die Lee Strasberg Theater and Film Institute. Mhm. Das ist der Lee Strasberg, ist ein Schüler Stanislavskis. Und da gab es mehrere Schüler, die sich dann aufgesplittet haben. Da gab es den Strasberg, Stella Adler und so weiter. Und da geht es sehr, also das ist dieses typische, was jetzt schon verpönt ist oder nicht, aber Method Acting. Ja, da geht es eben darum, dass man von innen sehr viel arbeitet mit Erfahrungen, die man gemacht hat, und dass das ein bisschen vielleicht so einen introvertierten Menschen aus einem macht, aber es ist, ich fand das sehr interessant, wie diese Arbeit vonstatten geht, dass man einfach diesen Ansatz hat, dass man beim Film zum Beispiel jetzt nicht immer so wie beim Theater jemanden gegenüber hat zum Spielen, sondern manchmal spielt man gegen die Wand, also mit der Wand oder mit irgendeinem Post-it oder so, und dass man halt einfach von diesen inneren Erfahrungen, die man kombiniert mit äußeren Erfahrungen, wie sich das anfühlt, wenn Winter ist, dass man das wirklich rekreiert, dass man das zusammenschweißt und dann wiedergeben kann.
Musst du da Auflockerungsübungen machen, bevor du eine Rolle spielst, oder wie ist das?
Ja, also es gab auch in der Schule, gab es so Relaxation Exercises, heißt das, und ja, das ist dann quasi, dass man in den Körper kommt. Das hat auch ein bisschen was mit Meditation zu tun, würde ich sagen. Ja, das sind halt so ganz verschiedene quasi Lockerungsübungen oder Lösungsübungen, wo man sich auf die bestimmten Muskelgruppen konzentriert und dann sie anspannt und loslässt, anspannt und loslässt und dem Körper ein bisschen freien Lauf lässt, dass man da flüssiger wird.
Und für dich ist es jetzt das Film und Theater? Gibt es da Präferenz oder machst du was unterscheidet sich das für dich?
Also ich mache gerne Film, also schon seit Anfang an. Ich finde diesen Prozess des Filmemachens, dieses Kollektiv, finde ich unglaublich spannend, und wenn das funktioniert, dann finde ich das, also es ist wie Magie für mich, dass da wirklich jeder einzelne ist wie ein Rad in diesem Gefüge, und wenn da irgendwas nicht passt, dann passt halt der Film nicht. Also es ist, da muss alles stimmen, da muss das Make-up stimmen, da muss das Catering stimmen, damit alle glücklich sind, da muss der Schauspieler stimmen, da muss die Garderobe stimmen, der Regisseur stimmen, das Licht stimmen, und das ist einfach alles total interessant, wie wenn eine Gruppe gut zusammenarbeiten kann, was da alles Wunderschönes entstehen kann. Ja, da bin ich. Ich bin halt schon eher immer an dem technischen Aspekt und an dem, wie man mit Bild etwas erzählen kann, interessiert, und mache auch mehr in die Richtung. Obwohl Theater für den Schauspieler ja grundsätzlich wahrscheinlich das Bessere ist, weil er viel mehr Freiheiten hat. Im Film ist das wirklich so, da macht man für 30 Sekunden was und dann ist wieder 2 Minuten Pause oder 5 Minuten Pause, bis umgestellt wird, und da ist im Theater halt sehr viel mehr Freiheit.
Hast du da überhaupt, sagen wir so, größeren Anteil an Kontrolle, wenn du im Film spielst, weil du hast einen Regisseur, der dir Anweisungen gibt, das sich dann etliche Male wiederholen lässt, bis es im Kasten ist, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dieses Schneiden und dann, wie
ja,
das nachbearbeitet und was weiß ich, was alles gemacht,
ja,
und wie
ja.
das zusammen dann im Tempo auch ist.
Ja, man sagt, ein Film entsteht ja dreimal, also im Drehbuch, im Drehen und im Schnitt. Ja, klar, ist es ein ganz anderer Prozess.
Erkennst du dich da dann überhaupt in seinem Film dann?
Ja, schon, weil man schon mit den eigenen, also man wird ja ausgesucht aus einem gewissen Grund auch, also man hat ja Castings, das ist jetzt nicht so, man kann, also ich glaube nicht, dass der Regisseur jemanden so unglaublich hinbiegen kann. Ich glaube, das geht gar nicht. Also ich glaube, man kommt da schon auch mit den eigenen Ideen rein und mit der eigenen Persönlichkeit. Und man bringt ja auch immer zu jeder Rolle ein bisschen was von sich selbst mit. Ich glaube, das kann man gar nicht auslöschen. Also ich glaube schon, dass man da kreative Freiheiten hat. Aber natürlich sind die anders als beim Theater, wo, wenn dann das Bühne nicht angeht, ist halt der... Erstens einmal ist das linear, eine lineare Geschichte, die man erzählen kann. Und dann gibt es halt nur noch die Schauspieler auf der Bühne. Da kann halt der Regisseur nichts mehr sagen.
Ja.
Das ist ein anderes Erlebnis dann. Ja.
Und die Interaktion mit dem Publikum wahrscheinlich auch. Du hast hier das Publikum, wo du Feedback kriegst. Ja.
Also ja.
Wo man reagieren kann auf das Ganze, vermute ich einmal.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja.
Also ich habe Kabarett gemacht. Gell?
Ja.
Ich habe einen Kabarettpreis für Anfänger gewonnen, Kleinkunstnagel in den goldenen, in den Kleinkunstnagel im Theater Maisengrund. Und dann natürlich siehst du sofort das Feedback, ne?
Ja.
Ob der Witz sitzt oder nicht. Ne?
Ja.
Der Schmäh passt, dann lachen alle.
Ja.
Ne? Du kriegst du sofort mit, wenn es nicht funktioniert. Ne?
Ja, ja, ja.
Und da kann sich das aufschaukeln. Ja?
Ja.
Und ich kann mir das vorstellen, dass das im Theater ähnlich ist, wenn das Publikum mitgeht, ja? Oder so wie du gesagt hast, alles still wird.
Ja.
Ich erinnere mich an eine Vorstellung Otto Schenk als die Sternstunde des Josef Bieder.
Mhm.
Und ich saß da drinnen, sitzt drinnen, da ist ein Typ da vorne auf der Bühne und hält hunderte Leute für 2 Stunden im Bann.
Mhm.
Nur durch Worte.
Mhm.
Ja. Und ich fand das sensationell. Ja? Das ist das, was mir am Schauspiel taugt. Mhm, ja? Mhm. Also was wirst du gecastet normal? Gibt's Muster?
Es gibt Muster. Leider gibt es Muster. Leider gibt es Muster. Also,
Was ist dein Muster? Was bist
mein
du?
Muster. Also mein Muster. Oh Gott, oh Gott. Naja. Oft ist es das Rotlichtmilieu.
Wieso das Rotlichtmilieu?
Nein, das weiß ich nicht.
Hast du so einen Vibe?
Ich weiß es nicht. Habe ich so einen Vibe? Das musst du mir sagen. Nein. Das müssen mir die Leute sagen. Oft ist es das Rotlichtmilieu. Habe ich, also eins der Highlights war eben diese, ich habe in Kanada diese, es ist eine sehr, sehr lang bestehende Show, die heißt Murdoch Mysteries. Das ist schon, glaube ich, in der 15. Staffel mittlerweile. Da habe ich dann Marie Curie Skłodowska spielen dürfen. Das war sehr schön. Also auch polnische Charaktere.
Musstest du dann polnisch reden? Oder
mit polnischem Akzent? Nein, ich musste mit polnischem Akzent reden. Ja. Genau, ich musste mit polnischem Akzent reden. Also auch oft bei den Rotlichtmilieu-Sachen. Oder Krankenschwestern oder... dann habe ich auch noch in Kanada eben dieses Killjoys gemacht. Da war ich so ein AI, so ein Roboter-ähnliches Ding, aber auch eingesetzt, mit meinem Körper eingesetzt. Mhm. Ja, das sind so zurzeit meine Rollen.
Wird dir gefördert, dass du ein Nacktszenen machst oder dass du
Nein.
Körper zeigst?
Nicht. Nein, also dass
oder
ich Körper zeige. Ich hatte bei einer Sache ein Body Double, ja, das war so eine Serie in Kanada, da hat man dann meinen Kopf nicht gesehen, aber den Körper, da gab es dann ein Body Double dazu. Ja, das war dann jemand anderer. Und sonst, ja, das macht man sich vorher aus. Also ich habe mich noch nie ausziehen müssen, dass die Frage ist. Ja, aber nee, ich meine, wenn es HBO ist, dann ist das eh eine
Gang und Gäbe. Nein, du hast gesagt, du bist Rotlichtmilieu, da würde
nein, eher. Ja, also halt.
Irgendwie was angezogen, was man halt in dieses.
Genau, ja, also schon engere Sachen, ja, so BH-Sachen und also jetzt nicht ganz Unterwäsche, glaube ich, nicht, aber schon so enge Sachen, sexy Sachen, ja, das auf jeden Fall.
Aber was würdest du gern spielen?
Also mein großer Traum ist ist die Tochter von Meryl Streep in einem Kostümfilm. Das wäre ja, das
ist also Period
genau,
Piece.
Genau, das ist mein nächstes Moodboard, ist das. Weil ich schon des Öfteren auch gehört habe, dass ich eher ein bisschen ähnlich schaue, worauf ich ganz stolz bin.
Aha.
Mhm. Und sie einfach die größte Schauspielerin ist. Ja, genau. Und das wäre das ist das Ziel. I'm gonna try that until I die.
Ja, müssen wir raufpinnen an die Wand und Board.
Genau.
Was ist mit, da mache ich jetzt eine Überleitung, ja, Humor. Mhm. Du bist ja bekannt geworden durch der breiteren Öffentlichkeit, jetzt, die nicht vielleicht in Kanada war, aber das war mit diesem Video, mit einem Video, das du gemacht hast, Oeda, wo du extrem viel Humor gibst. Also, und wenn ich mir die anderen Videos von dir anschaue, ähnlich. Ja, ich find den Humor sehr, sehr, sehr widerlich mir.
Danke.
Den mag ich sehr. Mhm. Und du hast das Oeda-Video gezeigt. Mhm. Lass uns erst einmal festsprechen. Ist eine Komödie für dich etwas, was du...
Total.
Total, ja.
Total. Also ich glaube, ja, natürlich. Auf jeden Fall, also ich finde, ich hoffe, ich habe Humor, ich hoffe, ich habe Timing. Sicher nicht immer, aber es ist auf jeden Fall, es würde mich auf jeden Fall interessieren, Komödien zu machen. Oder die Überlegung war selber auch ein Stück, also jetzt hieß es noch immer, ich bin daran, also dass ich schreibe so eine One-Woman-Show, die halt nicht ganz lustig sein soll, aber auch komödiantische Elemente haben soll. So Kabarett an sich weiß ich nicht, ob ich darin gut bin. Ich finde das Zimmer total, also so wie das Kabarett in Österreich produziert ist, dass man 90 Minuten oder eine Stunde Programm produziert. Ich finde das einfach so unglaublich faszinierend, weil in Amerika, wenn man schon ein 5-Minuten-Set ja, hat, ist das schon großartig.
Und das ist ja auch was anderes. Das eine ist Stand-Up-Comedy. Ja. Ja, da geht es eigentlich darum, dass du alle 2 oder 3 Sätze eine Punchline hast, eine Pointe hast. Ja, während wir Kabarets mehr so eine Mischung aus Theater und Stand-Up. Also da kann man länger. Und dann ist das ja oft Kabarett auch in Österreich ein ganzes Theaterprogramm eigentlich. Ne? Wenn du dir einen Hader anschaust, wie privat, der erzählt eine ganze Geschichte. Ja? Während der Stand-Up-Comedian ja sehr stark Themen wechselt, die auch unzusammenhängend sind.
Ja?
Also ich glaube, das ist wenig vergleichbar an der Stelle. Aber 5 Minuten kann man ja immer mal ausprobieren oder 10 Minuten. Oder so Sketches spielen, wie sie beispielsweise im Simple.
Ja, müsste ich mich trauen.
Ich hatte ja den Konferencier vom Simple einmal im Podcast, weil der damals für ein Satire-Magazin, das ich herausgegeben habe, geschrieben hat. Ne? Die haben damals die Treffen sich zwei, also Doppelkonferenz gemacht. Ne? Und jetzt sind beide, die es geschrieben haben, sind im Simple. Bei mir auch nicht.
Ja, schon.
Da kommt wieder alles zusammen.
Ja.
Ne? So, gehen wir aber zu dem Euter-Video noch. Wie ist das geschehen?
Wie ist das geschehen? Also die besten Sachen geschehen dann immer, wenn es einem am schlechtesten geht. Ich habe in 2016 habe ich meinen Job gekündigt. Ich habe lang als, wie das so ist, in Nordamerika als Kellnerin auch nebenbei gearbeitet und als Dolmetscherin. Und dann habe ich meine Jobs gesagt, so, das ist jetzt aus, ich muss mich da konzentrieren auf die Schauspielerei, ich kann das nicht mehr machen. Und dann habe ich angefangen 2017 für mich selber so kleine Videos zu machen, weil ich zu Hause dieses ganze Equipment hatte fürs Self-Tapen und so. Und meine Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz und ich habe mir gedacht, okay, was kann ich machen, was ich selber machen kann? Fange ich halt mal an mit dem Equipment, das ich habe. Und das Euter-Video war das dritte Video. Das war das, ich habe das erste Video, was ein Make-up-Tutorial auf lustig, weil ich eigentlich gar kein Make-up machen kann. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und dann das zweite Video war so ein bisschen so ein gesellschaftskritisches, lustiges, hoffentlich Video über Polen zu der Zeit. Und das dritte war eben dieses Euter-Video. Und das entstand einfach auch, weil mir Wien sehr gefehlt hat. Ich war in Kanada. Ich war immer die Euter gesagt hat. Und meine Freunde immer so, niemand sagt Euter. Niemand sagt Euter. Ich so, doch, man sagt Euter. Und das ist peinlich, wenn man Euter sagt. Und so. Und ich so, nein, das ist überhaupt nicht peinlich. Und jeder sagt Euter. Und dann habe ich dieses Video gemacht. Und dann, boom.
Ich habe das damals geteilt in der Österreicher Gruppe, die wir auf Facebook haben für die San Francisco Bay Area. Ja. Das ist ein totaler Hit gewesen. Da sind die Medien ja aufgesprungen. Und das, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, 1,4 Millionen und über 1,4 Millionen steht es auf deinem Kanal.
Ja, ich habe es nicht gekauft.
Und dann ist es wahrscheinlich auch nochmal geteilt worden.
Ja, also es ist, ich meine jetzt mittlerweile, es ist ja schon sehr alt, nicht? Das ist hat schon über 5 Jahre mittlerweile. Es ist schon ein Dinosaurier im aber es ist noch immer, also ich kriege wirklich noch so, weiß nicht, einmal die Woche oder so, wo jemand herkommt und so, bist du nicht die? Und also die Leute sind schon sehr, also sie lieben es und ich finde das toll, dass sie es lieben und ich liebe es ja auch. Aber ja, es war ein großer Erfolg. Es wurde ja zuerst auf Facebook geteilt. Ich glaube, auf Facebook hat es mittlerweile, 4 Millionen Views Ja. Also okay. Es war eigentlich zuerst auf Facebook und dann, wo ich gemerkt habe, also das ging irre schnell. Ja. Ich habe es am Freitag gepostet und am Samstag in der Früh haben mich schon meine Freundinnen angerufen, dass ihre Handys da heiß laufen. Und also es war wirklich so. Es war noch dazu mit der Zeitverschiebung. Ich war überhaupt dann noch im Westen Kanadas, das heißt noch mehr Zeitverschiebung.
Genau.
Und also das war dann schon krass, wie das war absurd. Das war absurd. Ja. Dann haben auch schon die Zeitungen angerufen und ich wusste nicht, wie mir geschieht eigentlich. Ja. Es hat mich auch sehr erschreckt, muss ich ehrlich sagen. Also diese Aufmerksamkeit, die da plötzlich da war, das hat mich schon erschreckt.
Wie wäre das gewesen, wenn du in Österreich gelebt hast?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wäre sicher noch ärger gewesen. Das war noch so.
Ich folge, dass er gar nicht mehr auf die Straße gehen kann, ohne dass diese Leute ansprechen.
Ja, wäre vielleicht eh besser gewesen, weil so habe ich mich verstecken können. Und ich habe mich auch dann versteckt. Ich sage ja, ich bin ja der langsamste Content-Creator aller Zeiten. Aber ja, es hat mich dann ein bisschen verschreckt.
Aber ja. hat dir das geholfen oder hast für deine Schauspielkarriere?
Ja, es hat mir sehr geholfen. Also auf jeden Fall in Wien hat mir das sehr geholfen.
Weil ich jeder kennt, dann, oder von dem Euda-Video.
Ja, ich habe dann hier eine Agentur bekommen. Ich war dann bei Stibitz Management und über sie habe ich dann auch Aufträge bekommen, eben bei diversen TV-Filmen und Shows und so weiter. Also da ist schon was vorwärts gegangen. Ich habe aber damals nicht die Entscheidung getroffen, zurückzukommen, sondern ich habe halt versucht zu pendeln. Das war, ist halt, wie du dir denken kannst, schwierig. Das war eine schwierige Zeit und mitunter dann auch der Grund, warum ich 2020 gesagt habe, ich kann das nicht mehr machen. Ich kann das aus der Distanz nicht machen. Ich möchte nach Wien zurück. Ja. Und ja, so war das dann, so bin ich dann wieder in Wien gelandet 2020.
Und wie läuft das jetzt bei dir? Ist das jetzt etwas, wo du sagst, dass du bist, sagen wir mal, angekommen in einer Form, dass du leben kannst? Also, dass du meinst, du hast einmal dein erstes Ziel jetzt erreicht, oder deine ersten Ziele erreicht und... Man sieht immer die Sache, dass, jetzt bin ich hier, aber eigentlich will ich mehr oder ich will jetzt das ausprobieren oder jenes ausprobieren. In welcher Phase bist du da?
Also ich bin in der Phase, dass ich in die Regie will. Also ich habe jetzt auch letztes Jahr...
Also hinter die Kamera?
Ja, hinter die Kamera. Also ich habe letztes Jahr das heißt Wider School, das ist eine sehr gute Schule in Polen, in Warschau. Da habe ich letztes Jahr einen sehr ersten Regiekurs angefangen.
Ist die in Lodz?
Nein, die ist in Warschau. In Lodz ist die Universität. Ja, das ist die eine der...
In Lodz ist ja eine sehr bekannte... ich war dort und da bin ich drüber gestolpert und dann haben sie dort einen Walk of Fame für die ganzen Schauspieler und Filmleute.
Also da ist die Hauptfilmschule, die Universität. Und die Wider School ist vom Andrzej Wajda, der einer der berühmtesten polnischen Regisseure war und... Der ist leider verstorben.
Die machst du jetzt?
Also die habe ich jetzt gemacht und da mache ich jetzt dann weiter mit einem, also da habe ich so einen Regie-Einsteigerkurs gemacht und jetzt mache ich weiter mit einem Scriptwriting-Kurs und bewege mich langsam in die Richtung. Ich habe jetzt auch, ich bin eingeladen worden zum Kyoto Filmmakers Lab, im November und bewege mich da in die Richtung. Ich habe auch September. Anfang dieses Jahres habe ich beim Netflix Accelerator mitgemacht. Da habe ich eine Show.
Netflix hat einen Accelerator?
Ja, die hatten.
In Los Gatos?
Nein, die hatten mit einem, das hat geheißen Impact. Das war ein Accelerator für neue Geschichten für die Dachregion. Und da konnte man als Privatperson einreichen, also ohne Produktionsfirma. Und das habe ich auch gemacht. Da bin ich auch in die nächste Runde gekommen mit meiner Idee, an der ich noch immer arbeite, die ich gerne verwirklichen will in naher Zukunft.
Ohne zu viel zu verraten, was für ein Thema oder worum?
Also grundsätzlich
der Stil.
Der Stil, ich weiß nicht, ob du Fleabag kennst. Kennst du diese Serie? Nein, das ist eine sehr, sehr gute Serie. Ich kann sie dir nur empfehlen. Okay. Aus Großbritannien, von einer jungen Frau geschrieben, wo es um sie geht und um ihr Leben. Und meine Geschichte ist quasi Fleabag 15 Jahre später. Also ich würde gerne Geschichten erzählen für Frauen und über Frauen über 35 und älter. Einfach, weil je älter man wird, desto weniger sieht man die Frauen im Fernsehen. Das ändert sich sehr jetzt. Also zurzeit ist das wirklich ein großer Umbruch. Aber ich möchte irgendwie da auch nachhelfen. Und es ist mehr oder weniger... vielleicht weniger als mehr eine persönliche Geschichte auch, natürlich, wenn man von sich selber auch irgendwie zehrt. Eine Geschichte über eine Frau, die zurück nach Wien kommt und mit ihrer Mama einzieht und ihre Mama lässt sich gerade scheiden.
Okay, too much information.
Ja, und das ist quasi so die Geschichten der beiden und wie man halt auch als 65-Jährige dann... weiß nicht, Tinder navigiert oder so, oder wie findet man Männer? Ja, das ist, da gibt es genug lustige Geschichten, die man erzählen kann.
Oh Mann, ich habe gerade erst wieder ein Buch wiedergelesen, ein Dating-Buch von einer New Yorker Dating-Coachin, die für Frauen Exit-Interviews gemacht hat, nämlich die letzten 5 Dates Männer, die sie gedatet haben und die nicht angerufen haben. Also die Why He Didn't Call You Back.
Oh, okay.
Und ich habe das deshalb wieder gelesen, weil ich gerade an einem Buch arbeite, weil da eben jemand die Frage gestellt hat, sind die Männer Lappen? Wo sind die Nicht-Lappen-Männer? Weil sie kennt all diese erfolgreichen Frauen, die eben keinen Mann finden auf ihrer Ebene. Ne?
Aha.
Und das ist so irgendwie, dass die Männer sind schuld. Ja.
Aha.
Und natürlich, es gibt keine Dating-Plattform dafür, kann man eine Dating-Plattform für solche Elite-Frauen und halt Nicht-Lappen-Männer machen. Ne? Das ist die Herangehensweise. Und jetzt natürlich noch einmal die Herausforderung, das schon das Grundproblem ist, einmal Tinder zu navigieren. Ne? Und solche Dating-Plattformen. Und da gibt es ja allein in Deutschland, glaube ich, 5000 für den deutschsprachigen Raum. Ja, Tinder ist ja nur eine der großen bekannten Plattformen, aber da gibt es für jede.
Oh Gott, oh Gott.
Für jede Religion, für jede Vorliebe und Hobby gibt es offensichtlich etwas.
Okay, also es wird schon beim Zuhören zu anstrengend. Also schon vom Zuhören bin ich müde.
Aber wie erklärt man das seiner Mutter?
Was erklärt man seiner Mutter? Achso, wie erklärt man seiner Mutter Tinder?
Nämlich,
ja.
nämlich vielleicht auch, es gibt da es gibt eine ganze Reihe von Downern, die da drauf sind. Ja? Die halt versuchen, die Golddigger, ja, die gibt es halt auf der weiblichen Seite, die gibt es auch auf der männlichen Seite, die also so Betrugsgeschichten sind, die du nie dann kennenlernst. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Too much information.
Süß mal offline besprechen. Ja. Wie geht man da vor? Ich meine, man hat ja das Gefühl, die Eltern benehmen sich, sind da wie Kinder, ja, so Naivlinge. Mhm. Ja, und du musst sie davor bewahren, dass sie da in ihren Verderben rennen. Ne?
Mhm.
Und nicht verzweifelt, also weil sie verzweifelt im Sinne von, sie wollen jemanden haben, einen Partner, und dann machen sie halt Blödheiten da drauf. Ne?
Ja.
Und sehen gewisse Dinge nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, in diese Richtung ist meine Geschichte eigentlich noch nicht gegangen. Also sie geht eher in so... also so in diese Richtung habe ich mir das noch nicht so überlegt. Es war eher so, wen man trifft und wie man jemanden trifft und wie man überhaupt, wenn man sich nicht gut auskennt mit Technik, dass man da überhaupt antwortet und so.
Und was man erwarten kann. Ne,
und was man erwarten
darf. Welche Ansprüche
man
stellen darf.
Ja. Es ist schon schwierig für mich als fast 38-Jährige.
Soll ich das rausschneiden?
Nein. Mein Geburtstag ist in einer Woche.
Okay.
Ja, nein, ich stehe zu meinem Alter.
Es gibt ein Lied von einer New Yorker Gruppe, zwei Frauen, die Oatmeal und Garfunkel heißen die.
Ah.
Und da singen sie ein Lied, wo die eine 29 ist und die andere 31.
Mhm.
Und die 29-Jährige singt, sie hat also noch alles vor sich, sie hat die höchsten Ansprüche, sie kann sich das erlauben, weil sie nimmt nur das Beste. Mhm. Ja, während die anderen, mein Leben ist vorbei, es ist niemand mehr da, es gibt keinen Mann mehr. Und dieser Gott, also die eine fast schon verzweifelt reinschreit, ist die andere ganz ruhig. Mhm. Ja, und das sind halt gerade einmal 2 Jahre Unterschied.
Oh, das ist super.
Und wie ist das aber dann noch einmal, wenn du halt deine Eltern hast, Mutter hast, die 65 oder 70 ist, wo ähnliches geschieht. Ne?
Ja, das stimmt, aber ich muss sagen, also da gibt es noch genug Erfahrungen, die man machen kann als 65-Jährige.
Ja, aber ich glaube, das ist ein Geschäft. Das ist, die New York Times hatte mal einen Artikel, wo sie im Altersheim solche Dating-Sachen gemacht haben, so Speed-Dating, also wo dann so 70, 80-Jährige dort sind. Mhm. Und die Korrespondentin, also diese Journalistin, die das beschrieben hat, hat gesagt, es ist unglaublich, dass du diese 78-Jährige, und sie weint bitterlich, weil sie der eine, die sie gemacht hat, eben nicht auf ihre Auswahlliste gesetzt hat.
Oh.
Und eigentlich würde man nicht denken, du bist 78, du hast wahrscheinlich schon genug negative Erfahrungen gemacht in deinem Leben. Du solltest das dir nicht zu Herzen nehmen. Auch andere Mütter haben schöne Söhne. Ne?
Ja. aber wenn man sich verliebt, dann verliebt man sich halt, egal wie alt man ist. Oder?
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Und dann macht man halt die Dummheiten.
Ja,
aber andererseits, ich meine, warum nicht? Ja?
Mhm.
Warum nicht? Also,
na sicher.
Also, das heißt, du versuchst jetzt hier auch oder bist dabei auch deine Karriere zu erweitern oder zu ergänzen durch Regie, durch Drehbuch.
Also ich habe diesen Weg eingeschlagen und ich bleibe auf diesem Weg. Mhm. Film, Schauspielerei, das ist für mich, ich bin jedes Mal überglücklich, wenn ich am Set bin und wenn ich, ich war jetzt letzte Woche in Polen, habe ich eine, so eine Kampagne gedreht für das Public Service Announcement und wirklich, also jedes Mal, wenn ich das machen kann, mit Leuten zusammenarbeiten kann, ich sehe nicht, wohin die Zeit geht, ich bin total, also ich finde das total spannend und, und ich möchte einfach nicht raus. Ich werde mich damit festkrallen, festbeißen.
Nein, es ist witzig, das zu sehen, wie man das unterschiedlich wahrnehmen kann. Ich hatte ja Servus TV in Kalifornien, wir haben eine Dokumentation gemacht und ich bin halt der Gastgeber, der da durchführt und dann vor ihnen dieses Neuessen essen muss. Ja. Und das ist so zeitkonsumierend, das war eineinhalb Tage und da stehst, hast du viele Stehzeiten dazwischen.
Total. Ne?
Aber wenn du natürlich da drin bist in dem Ganzen, dann welche Schauspieler, du hast schon Meryl Streep erwähnt als kann man sagen, Vorbild auch?
Sicher.
Oder jemand, wo man sagt, die ist eine tolle Schauspielerin, das bewundernswert. Also hast du Vorbilder? Wen würdest du da nennen?
Ach Gott, weiß ich nicht. So jetzt fällt mir kein einziger Name ein. Alles.
Mit wem würdest du da zusammenarbeiten vielleicht? Ja?
Mit wem würde ich gern zusammenarbeiten? Also mit dieser Phoebe Waller-Bridge, die eben Fleabag geschrieben hat, mit der würde ich gern zusammenarbeiten. Die finde ich total toll, auch so wie sie schreibt. Das ist so, die traut sich auch so viel und nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Das finde ich echt spannend. Grundsätzlich würde ich gern, ich glaube, einfach mit vielen Frauen zusammenarbeiten, die mir jetzt so auch über, die ich jetzt auch so treffe. Also
wie ist das ganz so ein Einblick geben, wie das ausschaut? Gender Ratio, Männlein, Weiblein, hinter der Kamera, vor der Kamera.
Ja, das ist immer, das ist gerade auch die große Debatte. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich da viel dazu sagen kann, ob ich da die Kompetenz habe, aber das ist.
Nein, was du erlebt hast. Siehst du da viele Kamerafrauen?
Nein, also ich sehe in Österreich gibt es schon ein paar Regisseurinnen. Ich sehe immer mehr, aber natürlich ist das alles eine Männerdomäne. Ja, und das, da muss man, da wird eh in Österreich relativ viel getan. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich da nicht so wirklich ganz dazu äußern.
Erzählen dir die richtigen, also erzählen dir dann auch umfangreiche Geschichten, weil wenn du halt Männer hast, die nehmen dann Umständen Themen, die Männer mehr betreffen. Mehr,
ja,
weil
natürlich.
Frauen natürlich einen ganz anderen Blick auf die Welt haben.
Natürlich. Aber deswegen finde ich das gut. Es gibt ja in Österreich diese Quote, wo die Hälfte der Förderungen an Frauen gehen soll.
Ah.
Also es wird da schon sehr viel getan und ich ja auch jetzt letztens, ich war bei so Castingtagen dabei und da habe ich mit einer deutschen Casterin gesprochen und die hat gemeint, dass sie schon immer mehr auch Drehbücher bekommt für Frauen über 40, weil dann, also man sagt ja oft im Film, hat ja auch die Meryl Streep gesagt, dass nach 40 einfach keine Rollen mehr da sind. Ja. Und das ändert sich schon, aber das ist, ich glaube, da ist noch ein langer Weg, bis das irgendwie gleich ist, gleich aufgeteilt ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil Frauen sehen sich auch teilweise selbst als Nische. Je älter sie werden, desto mehr ist das so ein.
Die verschwinden aus der Realität unsichtbar.
Ja, genau. Und das darf nicht passieren. Also da muss man das echt umkehren, weil es schauen ja auch sehr viele, also ich glaube auch statistisch gesehen schauen Frauen auch sehr, sehr viel fern oder sind grundsätzlich konsumieren TV und diese Streamer und so. Und es gibt halt einfach nicht genug für sie. Und deswegen war eben dieses Fleabag so ein Riesenerfolg, weil das ein bisschen mehr so, obwohl dann Männer sagen, sie denkt oder sie redet wie ein Mann. Das finde ich dann auch wieder so interessant. Du musst das dir mal anschauen. Ja, das ist so,
Wie ist es nochmal in deiner Social-Media-Karriere da zurückzukommen?
Aha.
Hast du da weitere Sachen in Planung oder ist das, lässt das ruhen? Oder, ich meine, du hast ein Schnitzel mal gekocht.
Ja? Ach so, ja, ich habe das Schnitzel gemacht.
Ich habe das so mitfühlen können, dass mich genauso gegangen ist. Du hast statt das Schnitzel vorher ins Mehl zu tauchen und dann ins Ei, das umgekehrt gemacht.
Ich bin eigentlich ein viel besserer Koch,
als ich in diesem Video vorkommt. Ja. Okay.
Also ich koch gern. Ich koche wie mein Opa. Mein Opa, wenn er kocht, dann, oder als er gekocht hat, das war immer so, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und ich koche genauso. Aber ja, ich koche normalerweise eh okay. Ich weiß nicht, warum das in diesen Videos rüberkommt. Ich bin auf YouTube sehr langsam, weil ich im Schneiden sehr langsam bin. Ich tue mir sehr schwer. Also ich plane weiterzumachen. Hoffentlich finde ich einen Editor, weil ich das einfach selber nicht auf die Reihe kriege. Aber was ich zurzeit mache, sind so auf Instagram so kleine Reels, so eine Minute, eineinhalb Minuten, die zurzeit heißen How to Survive Vienna, die aber vielleicht eigentlich heißen sollten How to be Viennese. Und damit das nicht so negativ ist, weil ja Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist, aber gleichzeitig auch eine der unfreundlichsten Städte der Welt. Und da möchte ich ein bisschen so drauf eingehen, dass das, also ich finde ja Wien und Wiener total freundlich. Ich fühle mich da immer sehr wohl. Wahrscheinlich auch, weil ich hier aufgewachsen bin und das Ganze verstehe, den ganzen Schmäh. Aber ja, das ist das, was ich zurzeit mache und das macht mir sehr viel Spaß und das kommt auch langsam, also es gibt auch langsam immer mehr Views und ich glaube, die Leute reagieren ganz gut darauf und es ist für mich ein netter Zeitvertreib und etwas, das ich auch mit anderen teilen kann.
Vermisst du New York und Kanada?
Ich vermisse New York sehr, ja. Ich würde gerne mal dort noch wohnen, aber mit ganz viel Geld.
Ja, wer nicht? Oder?
Weil damals als Studentin, also das war eh super, ich habe super gewohnt, aber das ist einfach, das ist so teuer. Das ist, aber
das ist noch teurer geworden.
Ja, jetzt ist ja Amerika ja krass teuer.
Wir sehen jetzt in Kalifornien halt, wir hatten jetzt erst Besucher hier und die sind fast vom Hocker gefallen, als sie für ein Glas Wein $15 gezahlt haben. Das ist 30% mehr als vor der Pandemie gewesen. Ja, und das ist alles generell teurer geworden.
Ja.
Generell ist also San Francisco die Gegend ist super und dann New York ist ja auch sehr extrem. Wenn man Geld hat, kann man dort extrem gut leben. Was würdest du jetzt als Ratschlag geben an aufstrebende, an Leute, an Frauen, junge Frauen, die auch so ein Moodboard wie du haben und draufstehen haben, ich will Schauspielerin werden oder ich will in den Film und Theater gehen. Was würdest du denn?
Sofort anfangen. Sofort.
Also nicht erst warten, nicht erst irgendwas studieren?
Nein, ich würde sofort Casting-Regisseurinnen und Regisseure anschreiben. Ich würde sagen, ich würde mir Bilder machen, ich würde ein Video machen.
Bilder, du meinst so Fotos?
Ja, so Headshots halt. Ja. Also man muss jetzt keine Professionellen haben, wenn man, was nicht, 16 oder 17 ist, sondern dass man halt, dass die wissen, wie man ausschaut und man sollte vielleicht so ein kleines Video machen, wo man sich selber vorstellt, wenn man halt keine Szenen, also jetzt kein Material noch hat oder so, dann würde ich die einfach anschreiben. Natürlich ist es sicher, natürlich sollte man eine Schauspielschule machen, wenn man das machen will, ist auch, also natürlich, sich bewerben fürs Max-Reinhardt-Seminar und
also probieren, wo es geht.
Natürlich probieren, wo es geht, aber auf jeden Fall, das ist wirklich ein Job, den kann man sehr früh anfangen. Dass, wenn man schon als Teenager den Wunsch hat, dann hat man es auch schon probiert. Das ist, dann weiß man auch schon, will man das? Will man am Abend arbeiten? Will man, weiß nicht, irgendwo hinfahren und dann 8 Stunden lang warten, bis man endlich drankommt zum Drehen? Ja, das ist ja das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber das würde ich raten. Und was das Internet angeht, würde ich raten, was ich nie mache, ist Consistency. Also wirklich ständig
durchgehen posten. Also diszipliniert sein.
Ja, diszipliniert sein.
Zumindest sozialen Medien fehlt dir die Disziplin.
Da oder fehlt mir, genau.
Oder die Zeit oder immer eine Ausrede
parat. Die Disziplin fehlt mir da auf jeden Fall.
Was ist mit Was ist, wenn, ich meine, es ist wahrscheinlich was Einfaches, wenn du eine Theatergruppe in der Schule hast, oder so drei, vierfach, ja. Was ist, wenn die Leute das nicht haben? Kann man da irgendwie, gibt es sowas anderes? Gibt es andere Ressourcen, wo sie Theater mitspielen können? Bin mir nicht sicher. Also ich war Pfarrer oder Volkshochschule.
Ja, ich weiß nicht, ob die Volkshochschule ist sowas. Also auf jeden Fall, ich glaube. Also ich habe zum Beispiel, wir haben in der im Haus der Jugend, glaube ich, ach, keine Ahnung, ich bin da leider nicht so bewandert, was Wien angeht, aber ich nehme es schon an, dass es auf jeden Fall sicher Gruppen gibt. Wahrscheinlich beim VHS, wahrscheinlich bei den Theatern selber gibt es irgendwelche Veranstaltungen auf jeden Fall.
Ja, also so Kleingruppen vielleicht irgend so
was? Ja.
Da auch.
Ja.
Ich habe das kurz erzählt, es ist einfach so ein Fachhochschulkurs für Drehbuch, für Schauspiel gemacht. Und da war eine in der Klasse, die hat schon eine Rolle gehabt, obwohl die noch nicht Schau gespielt hat. Weil das zwei Schüler waren, die ein Theaterstück geschrieben haben. Mhm. Und da wurde sie hat sich einfach beworben gehabt und wurde sofort in die Hauptrolle gecastet.
Ja,
das war so ein, also eigentlich jede umhören, jede Chance ergreifen, auch wenn man nicht das Gefühl hat, man kann das.
Auf keinen Fall darauf warten, dass man glaubt, man kann was, weil das ist... Nein.
Man wächst hinein. Ne?
Ja, man ist nie, man fühlt sich nie bereit, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die sich bereit fühlen, aber man soll einfach ins tiefe Wasser rein und
Eva, gibt es noch etwas, was du erzählen willst, das ich vergessen habe zu fragen?
Nein, ich wollte sagen, man darf sich nichts scheißen. Darf man das sagen?
Darf man das sagen? Ich blocke das nicht. Ja. Man darf sich nichts scheißen.
Ja, man darf sich nichts scheißen, ja.
Auf gut rennerisch.
Genau, ja. Ja, sich nichts scheißen. Das ist mein letztes Wort.
Ich glaube, das könnte auch die Überschrift werden. Eva Kast, man darf sich nichts scheißen.
So ist es.
Eva, vielen Dank.
Danke vielmals.
Das Interview. Dankeschön. Zu Eva Kasp wissen will, ich habe in den Notizen zu diesem Podcast die Links zu ihren sozialen Medien-Accounts und weitere Informationen abgelegt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört.